Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir werden die Programme und Methoden reformieren, und zwar so, dass unsere Überwachung transparenter wird. Wir werden die Privatsphäre der US-Bürger besser schützen. Das umfasst auch die Telefonmetadaten, also wer mit wem wie lange telefoniert. Das Sammeln dieser sensiblen Informationen soll künftig besser kontrolliert werden. Vor allem dieser Punkt hatte in den USA für massive Kritik gesorgt. Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass unsere Geheimdienste so effektiv sind. Aber die Staats- und Regierungschefs von Ländern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, können sich sicher sein, dass wir sie als wirkliche Partner behandeln werden.
US-Präsident Barack Obama zusammengefasst von DWTV. Wir hören mal in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 18. Januar 2014, was der Internetphilosoph der Freien Universität Dr. Sandro Geiken denkt über den ganzen Komplex der Beobachtung durch NSA und auch Google, weil wir haben ja jetzt in dieser Woche auch gehört, dass Google in das Thermostat eindringt, um unsere Haushaltstechnik etwas einfacher zu machen. Und dann entschleunigen wir uns. Wir sind ja im Monat der Entschleunigung bei Radio 1 und hören mal, was Slow Media meint. Das ist ein Institut in Bonn. Und zuvor hören wir dann noch etwas rückblickenderweise zu dem Umstand, dass auch die Privatfunk-Fernsehsender, die seit 30 Jahren senden, auch Nachrichten haben. Nachrichten, die sich, so kann man den Eindruck gewinnen, ganz gut im Wettbewerb mit den öffentlich-rechtlichen stellen. Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie erreichen uns natürlich auch wie immer, eigentlich schon, wenn ich richtig nachdenke, seit 1997 über radio1.de. Und Sie können auch diese Sendung per Livestream verfolgen, klarer Fall, weltweit hören. Aber das sage ich jetzt nur, um Ihnen nochmal kurz die These des Interneterklärers Sascha Lobo in Erinnerung zu rufen, die er jetzt in diesen Tagen der FAZ anvertraut hat. Das Internet sei kaputt, hat er geschrieben, und er bemühte sogar Sigmund Freud, um seine Kränkung aufzuwerten, denn er sei naiv gewesen zu glauben, dass das Internet demokratiefördernd sei. Hätte er das Medienmagazin im Oktober 2011 gehört, in dem genau davor gewarnt wurde, hätte er wahrscheinlich sich diesen Artikel sparen können oder zumindest diese Kränkung etwas runterfahren können, denn dass die Enthüllungen von Edward Snowden die Erwartungen erfüllt haben, das kann man eigentlich durchaus konstatieren, auch wenn der ein oder andere überrascht ist über das Ausmaß, aber dass man sagen kann, dass hier das Internet plötzlich sichtbar wurde als Überwachungsinstrument, wie gesagt, das konnte man schon ahnen, und im Podcast dieses Medienmagazins hier vom 18. Januar 2014 werde ich diesen Ausschnitt auch nochmal wiederholen. Aber das ist ja das Gute bei lebenden Menschen, man kann sie auch nochmal aktuell befragen, denn damals hat diese These vertreten Dr. Sandro Geiken. Er ist von der Freien Universität Berlin und stellt sich jetzt in diesem aktuellen Interview selbst vor.
Ich bin Technik- und Sicherheitsforscher an der Freien Universität Berlin, forsche vorrangig zu Cyberwarfare und Cyberspionage. Bin dabei auch beratend tätig für ein paar größere Unternehmen in Deutschland und international. Bin Direktor bei der NATO im SPS-Programm, Roll für die Cyberstrategien aus in anderen Ländern, gerade in Jordanien. Bei der UNO bin ich auch, beim Auswärtigen Amt habe ich die Cybersicherheitsstrategie geschrieben für Cybersicherheitspolitik, also alles, was so international ist. Und bin generell bekannt und unbeliebt dafür, dass ich gerne etwas radikalere Lösungen vorschlage, weil ich halt natürlich auch mit etwas radikaleren Angreifern zu tun habe. Ja, und ich glaube, das war so.
Dann haben Sie ja möglicherweise diese Bundestagsdebatte in dieser Woche zu No Spy mit Interesse verfolgt. Ist das, was die Abgeordneten diskutieren, auf dem Niveau, was tatsächlich im Hintergrund läuft?
Nee, überhaupt nicht. Also da merkt man natürlich einmal, dass die vor allem politisch aufgeregt sind und versuchen jetzt irgendwie da nicht ganz so blöd dazustehen und so zu tun, als würden sie was tun. Die sind aber offensichtlich nicht darüber informiert, was sie tun können überhaupt. Und was wir vielleicht auch tun sollten, ja, insbesondere bei diesem No-Spy-Abkommen ist einmal das Problem, dass wir dann natürlich auch nicht spionieren können, ja, wo wir uns auch nochmal überlegen müssen, ob das so gut ist für uns überhaupt, wenn wir dann gar nichts mehr wissen über die anderen. Und zum anderen das Problem, dass die USA, also die Großmächte, sich sowieso nicht dran halten werden. Ja. Also das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass wir uns dran halten, die anderen aber nicht. Und dann haben wir einfach nur einen asymmetrischen Informationsverlust und das bringt letzten Endes sowieso nichts.
Was wäre denn die Alternative, dass wir sozusagen nachrüsten, dass wir genauso Ressourcen binden wie die NSA?
Ja, genau. Also wir müssen jetzt nachrüsten, wobei natürlich die Defensive nicht in der Offensive, das steht auf einem anderen Blatt Papier, ob wir das wollen oder nicht, aber wenn wir halt uns gegen Spionage wappnen wollen und natürlich damit nicht nur gegen die Amerikaner, sondern auch gegen viele andere Staaten und kriminelle Organisationen und auch unsere Wirtschaft und unseren Staat, dann müssen wir uns defensiv aufstellen. Und da müssen wir leider dann erheblich tiefer in die Tasche greifen und mit sehr viel Mut und mehr Expertise das angehen, als es im Moment der Fall ist.
Ein deutsches Internet ist irgendwann mal in die Schlagzeilen gekommen. Die Telekom hatte, glaube ich, diesen Vorschlag gemacht. Ist das praktikabel? Das ist ja eigentlich dann ein nationales Netz dann und nicht ein Internet.
Ja, nö, das wurde, glaube ich, viel missverstanden. Das ist immer noch das Internet, wie wir das kennen und mögen oder nicht mögen. Da kann man auch jede Seite der Welt draus ansurfen. Das macht also für das Erlebnis des Internets und auch die Struktur keinen Unterschied. Ich habe nur dann die Bedingung, dass Datenverbindungen, die also wirklich nur von Deutschland nach Deutschland gehen, nur in einer deutschen Territorialität stattfinden. Und da habe ich dann natürlich den enormen Vorteil, dass ich diese Territorialität rechtlich regulieren kann. Das heißt, da kann ich dann also eindeutig auch kriminelle Akte von fremden Nachrichtendiensten feststellen, kann mich darüber beschweren. Ich kann Kooperationen mit Nachrichtendiensten nachverfolgen, nachweisen, auch da dann Politiker zur Rechenschaft ziehen, Firmen zur Rechenschaft ziehen. Und für so eine Haftbarkeit, in diesem Sinne auch eine politische Haftbarkeit, wäre das also ein Gewinn. Aber es hilft uns natürlich relativ wenig in der Sicherheit.
Sie sagen, die USA würden sich als Großmacht nicht daran halten, an solch einen oder gebunden fühlen an solch ein No-Spy-Abkommen. Die Chinesen wahrscheinlich auch nicht. Es gibt ja die Empfehlung. Die Franzosen auch nicht. Es gibt ja direkt sogar die Empfehlung, an Obama weiterzumachen. Auf welcher Logik basiert denn diese Empfehlung? Ist das nicht völliger Quatsch, alles und jeden zu überwachen? Es wird doch nicht dadurch unmöglich sein, Straftaten zu begehen oder Aggressionsakte gegen Länder zu planen.
Na, alles und jeden überwachen tun die eigentlich auch nicht. Ja, also das sind ja automatisierte Verfahren, die dann da die Verdächtigen aussieben und so in dieser Riesenbreite. Es ist natürlich erstmal so eine Bulk Collection angelegt, aber die konkrete strategische Arbeit dahinter ist halt sehr viel gezielter und ist in der Form auch, was man so hört aus Amerika, ja, strategisch sinnvoll. Ja. Also die haben einige Dinge dadurch verhindert. Es kam ja mal diese Zahl von den 50 Terrorattentaten. Wir haben natürlich hintenrum dann auch noch eine ganze Reihe anderer Geschichten gehört. Terror ist natürlich immer so das Narrativ im Vordergrund, wo dann die Öffentlichkeit gut drauf anspringt, aber es geht natürlich auch um die Gegenspionage, es geht darum, auch in den USA China und Russland einzudämmen, es geht darum, den Mittleren Osten zu kontrollieren, zu sehen, welche Akteure hochkommen, in welcher Stärke und wer da was tut. Also das ganz normale Intelligence-Geschäft, was die eigentlich haben. Und da ist so das Diktum bei den Nachrichtendiensten weltweit, dass wir jetzt gerade im Golden Age of Signals Intelligence sind. Ja, also früher noch zu James-Bond-Zeiten, da ist man halt immer noch mit dem Sportwagen und einer schicken Walter PPK rumgefahren, hat Frauen aufgerissen und dabei in der Bar so ein bisschen Informationen abgeholt. Und das ist fast, also ist nicht vorbei so, ja, also Human Intelligence ist immer noch wichtig und ein großer Faktor, aber Signals Intelligence bringt ein Vielfaches der Informationen und auch sehr viel präzisere Informationen. Ja, die haben auch gesagt, bei Human Intelligence treffe ich mich mit irgendeinem Typen in der Bar, der erzählt mir dann einen vom Pferd, ich kann das alles nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich da reinhacke, mich in deren Systeme, dann kriege ich das tausendfache raus und es ist alles authentisch. Ja, also von daher ist das schon ein großer und wichtiger Vektor für die Nachrichtengewinnung geworden und das ist für die USA halt eben auch sehr wichtig. Und die sehen auch im Moment die Situation in Deutschland eher ein bisschen entspannt. Die meinen, wir müssten uns aufregen, weil die Politik halt da und Wahlkampf und Presse da so dahinter stehen, aber das wird sich schon irgendwann legen und wir sind auch fast die Einzigen, die sich so voluminös aufregen.
Also ist die Leistung, die Edward Snowden vollbracht hat, also auf diesen Umstand hinzuweisen mit hochbrisantem Material, eher, ja, ich sag mal, ein philosophisches Problem als ein tatsächliches gesellschaftspolitisches?
Es ist ein riesiges, reales Problem, ja, aber das große Problem an der Basis ist mehr so die technische Sicherheit, ja, dass das also völlig marode ist, was ja auch Experten schon lange bekannt ist, ja, und also wirklich die Basistechnologien nicht mehr halten. Das war halt eben was sonst immer nur so gerüchteweise diskutiert wurde. Und da haben wir jetzt halt so richtig knallharte Beweise, auch wenn im Moment noch keiner davon richtig beeindruckt ist.
Aber Sie haben bereits 2011 im Medienmagazin-Interview davor gewarnt, das Internet als Tool zu verstehen, um Demokratie besser organisieren zu können. Sie haben sogar abgeraten, explizit davon, Öffentlichkeit damit herzustellen, weil sie eben missbräuchlich beobachtet werden kann. Ist denn das, was Sie damals gewusst und gedacht haben, jetzt durch diese Enthüllung einfach nur bestätigt worden oder sind Sie selber überrascht?
Ja, ist alles bestätigt worden, bin nicht im Mindesten überrascht. Mhm. Aber ich freue mich jetzt natürlich, weil ich immer sagen kann, ich habe es euch ja gesagt. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Basisthesen alle belegt sind, natürlich jetzt sehr schön. Und gerade auch dieser Aspekt mit das Internet so zu stilisieren als Werkzeug der Freiheit und der Demokratie, das habe ich immer für furchtbar naiv gehalten. Ja, gerade dadurch, dass das Internet so unreguliert ist und auch nur sehr schwer technisch zu beherrschen ist und zu regulieren ist, ist da also praktische Gesetzesfreiheit. Ja, für so Aktivisten klingt es immer super nach Basisdemokratie oder irgend so ein Quatsch, aber die haben natürlich dann auch nicht den entsprechenden Hintergrund in politischer Theorie. Da weiß man natürlich, dass Freiheit nur herstellbar ist durch Gesetz, durch Gleichheit vor dem Gesetz und dass eine gesetzlose Gesellschaft eine Gesellschaft der Stärkeren ist. Ja, da gewinnt einfach der, der mehr Geld investiert, der mehr Kraft hat, der bestimmte Dinge tun kann. Und das ist jetzt was, was wir sehr deutlich sehen, einmal an der NSA natürlich, die erhebliche Mittel einsetzen kann und dadurch auch wirklich in der Lage ist, überall reinzukommen und alles zu manipulieren und zu kontrollieren. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und wir sehen es aber auch an vielen anderen Akteuren, die jetzt gerade aufkommen. Es gibt interessante Beobachtungen zum Beispiel im Mittleren Osten, wo also relativ viele Information Operations geführt werden, wo also öffentliche Meinung manipuliert wird. In kleineren Kreisen, in größeren Kreisen, auch da entbirgt sozusagen das Netz diese Schwäche, dass also die Deregulierung, die Unregulierbarkeit das Recht des Stärkeren durchsetzt.
Teil 2 des Interviews mit Dr. Sandro Geiken gleich hier auf Radio 1. Break your happy home and I'm gonna dance with somebody. Es gibt ja auch das Mittel der Manipulation und Täuschung, indem man sich eine Tarnkappe aufsetzt als Geheimdienst oder unter dem Deckmantel einer vermeintlichen gesellschaftlichen Operative etwas vortäuscht, eine gesellschaftliche Stimmung erzeugt. Haben Sie dafür Belege, dass man gar nicht so sehr auf dem Überwachungstrip ist, sondern eher auf dem Gebiet der Manipulation?
Beides. Also die NSA nicht so sehr, die machen das auch. Die machen auch ihre Info-Ops-Geschichten. Und
wie heißt das?
Information Operations oder Info-Ops. Sind da auch aktiv, aber das ist mehr so ein Ding für die ehemaligen Sowjet- und kommunistischen Staaten. Ja, die haben ja durch ihr klassisches Schwergewicht in Propaganda, haben die da einen sehr starken Fokus immer drauf gehabt und auch in ihrer Sicherheitsarchitektur noch einen sehr starken Fokus auf Überwachung und Zensur, und die tendieren sehr stark dazu, das zu machen. Und bei den ganzen anderen Staaten kommt es dann darauf an, wer das wie interessant findet, in welchem Kontext. Die kennen sozusagen USA und Russland, China beide als Blöcke, wissen, wie die verfahren und sehen sich dann an, was sie damit machen können. Wir sehen halt eben, wie gesagt, im Mittleren Osten relativ viel Aktivität, und die wird eben nicht nur aus Russland und China kommen, sondern auch von den lokalen Akteuren, zum Teil auch aus den USA. Aber da passiert relativ viel. Ja, das ist also was zum Beispiel die SecDef Group in Kanada, mit denen spreche ich da ab und zu dazu. Die haben auch so schöne Charts dann immer, wer welche Gerüchte wie gestreut hat und wie die dann weiter begleitet wurden und hier noch verstärkt und da verstärkt, obwohl gar nichts dran war. Und da kann man dann anhand dieser Strukturen auch erkennen, dass die also auch richtig inszeniert sind. Ja, dass da also ein Architekt dahinter sitzt, der diese Dinge betreibt. Aber es ist völlig unmöglich zu sagen, wer das ist. Ja, das ist also wirklich in diesem Fall total komplett ausgeschlossen. Und das ist ein direkter Widerspruch mit der Idee, dass man halt im Internet seine Meinung politisch freier mitteilen kann, weil man ja anonym ist. Ja, also gerade durch diese Anonymität kann ich eben nicht mitteilen, ob das eine authentische Meinung oder Meldung ist oder ob das fingiert ist. Und es lässt sich dann auch nicht nachher rekonstruieren oder nachweisen, was jetzt wirklich fake war und was nicht, wenn das geschickt gemacht ist. Und sie haben einen guten Nachrichtendienst, die nehmen natürlich immer so ein Körnchen Wahrheit und ein Körnchen Erfindung dazu. Und das sind also sehr schwierige Phänomene.
Ist das in Deutschland auch ein normales Tool für Geheimdienste, solche Bewegungen vorzutäuschen oder Informationen, die gefälscht sind, in die Welt zu setzen?
Nicht in der Variante. Also diese Geschichte Info-Ops, dass man also wirklich da massiv Meinungen manipuliert, das ist bei uns nicht so eine starke Geschichte. Man versucht natürlich mal auch Gegner in irgendwelche Sachen reinzutricksen oder die zu in irgendwas zu tricksen, damit sie irgendwelche Informationen preisgeben mit gefälschten Identitäten. Aber das ist mehr so das Standard-Brot- und Buttergeschäft.
Dann müssen wir wahrscheinlich das Bild eines Nachrichtendienstes sowieso etwas korrigieren, denn Google ist in meinem Verständnis auch ein Nachrichtendienst, sammelt Nachrichten und dringt jetzt eben durch den Zukauf von Firmen auch in die Haushaltstechnik ein. Dann haben wir auch diese Woche gelesen, Google ist gerade bei der Entwicklung einer intelligenten Kontaktlinse ziemlich weit vorn. Und möglicherweise gibt es dann noch andere Begehrlichkeiten, um an Daten heranzukommen. Ist es vielleicht dann doch so, wie Sascha Lobo sagt, dass das Internet kaputt ist?
Das ist einfach sowieso eine bescheuerte Idee gewesen, ja, to begin with sozusagen. Also diese, das entbirgt nur seine furchtbare Naivität und wie dusselig er da war, das überhaupt so als Werkzeug von Freiheit und Großartigkeit hinzustellen. Ja, das Internet ist gut für Pornografie und Shopping und selbst dabei holt man sich eine Reihe von Viren ein. Und ansonsten ist es eher schwierig, ja. Also auch die ganzen Informationen, die so basisdemokratisch reinkommen, da spielen alle möglichen Akteure mit. Da weiß ich nicht, wie furchtbar manipuliert ich da gerade werde. Die klassischen Informationen über Medien bringen ja dieses ganze Desaster mit sich, dass die Medien kein Geld mehr haben, weil es halt alles gratis da steht und der ganze Qualitätsjournalismus geht den Bach runter. Das finde ich auch schlimm, wirklich. Ja. Also ich habe jetzt viele Journalisten getroffen, die einfach gar kein Geld mehr haben, um bei der NSA zum Beispiel mal so ein bisschen investigativ zu gucken, was es eigentlich bedeutet und wo das eigentlich hingeht. Die leben nur ein bisschen so ein Meldungs-, die haben eine Stunde Zeit, sich damit zu beschäftigen und da erfahren wir natürlich gar nichts mehr. Ja. Und das sind alles so Begleiterscheinungen des Internets und von daher für mich ist es keine so großartige Erfindung. Noch nie gewesen, so richtig aus dieser Perspektive. Und das, was wir jetzt erleben, ist halt mehr so das Aufklaren dieser Selbsttäuschung.
Aber wenn wir jetzt tatsächlich das Gefühl haben, Android steckt nicht nur im Auto, sondern auch im Thermostat der Heizungsanlage, was kommt da noch auf uns zu? Sehen Sie da eine Entwicklung, die wir dann vielleicht als biologisches Wesen irgendwann mal bereuen?
Das ist schwierig zu sagen, wo wir denn damit koevolvieren. Ja, vielleicht passen wir uns ja auch sehr gut daran an. Und Technik hat ja eigentlich immer die Funktion, uns Arbeit abzunehmen, um uns frei zu machen für andere Dinge. Ja, und das tut sie ja in dem Fall. Das ist ja auch eine wahnsinnige Optimierung unserer Prozesse. Und auch bei vielen dieser Geschichten, die Google macht, muss man jetzt nicht unbedingt Datenerhebungen suggerieren. Die sind halt auch viele Nerds dabei und das ist auch so eine Tech-Company, die bauen auch gerne Roboter und so einen Quatsch. Das muss man nochmal sehen, was sie dann machen. Aber viele dieser Geschichten sind natürlich, wenn sie denn sicher sind, ja, und wenn ich dann auch eine gewisse Anonymisierbarkeit meiner Daten herstellen kann, was man ja durchaus im Design einbinden kann, dann sind die halt auch sehr hilfreich. Ja. Dann kann damit Prozesse optimiert werden, viele Dinge muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen, kann mich um andere Dinge kümmern.
Sie haben vor 2 Jahren gewarnt, alles, was aus den USA kommt, nicht als Sicherheitstechnik in deutschen Einrichtungen zu verbauen, weil es gibt dann immer irgendwelche Hintertüren und Kontrollmöglichkeiten, Mittel der Wirtschaftsspionage. Also dann heißt es doch Google raus aus sämtlichen sicherheitsrelevanten Bereichen.
Ja, na klar, das ist natürlich eine Prämisse. Ja, also ich muss die Sicherheit und den Datenschutz sicherstellen können. Und das kann ich über 2 Wege machen. Entweder ich kann es prüfen und verifizieren. Das ist fast nie möglich, weil die zu komplex sind und auch viele Interaktionen dazwischen möglich sind, die ich gar nicht absehen kann. Oder ich muss es halt selber bauen unter vertrauenswürdigen Bedingungen und nach Best Practices. Und das Letztere scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Von daher gilt natürlich, dass wir Google aus allen sicherheitskritischen, sensiblen Bereichen raushalten sollten.
Aber auch, ich sehe gerade Ihren Laptop hier, das ist auch ein amerikanisches Produkt eigentlich, in China zwar gebaut, aber müsste auch raus, oder?
Ja, ich glaube, es gibt noch keinen deutschen Laptop. Müsste auch raus. Aber ich mache auch zum Beispiel keine sensiblen Sachen am Laptop. Ja, ich mache auch keine verschlüsselten E-Mails. Wenn mir jemand was vertrauensvoll mitteilen will, dann treffe ich mich mit dem.
Lobos Artikel endet mit der Forderung, das Internet nochmal neu zu denken oder zumindest im Bewusstsein gerade dieses Problem zu schärfen, was Sie eben schon jahrelang haben. Sehen Sie denn überhaupt die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung in dem Fall, darüber nachzudenken? Oder ist das nicht wirklich allen egal, weil die Vorteile überwiegen?
Ich denke, wir haben den Nachteil, dass die Vorteile sehr unmittelbar sind im Erleben und die Nachteile sehr mittelbar. Ja, also die Vorteile der IT, dass jeder jeden Tag damit Spaß hat, das steht sehr stark im Vordergrund, und irgendwelche Konsequenzen durch Datenschutzverletzungen durch die NSA oder Konsequenzen durch Wirtschaftsspionage durch China, die sind sehr weit weg und sehr unsichtbar und unklar und diffus und man weiß es nicht so genau. Und von daher ist es einfach schlecht für unser Urteilsvermögen. Ja, wir urteilen ja meistens aus der Unmittelbarkeit. Gerade so als Laie kann man das ja auch gar nicht anders erwarten, dass man aus irgendwie anders urteilt. Und von daher ist das Interesse da, müssen wir sagen, einfach nicht so wahnsinnig hoch. Ja, das merken wir auch am Markt. Es wird halt eben nicht viel angefragt. Man muss da irgendwie eigentlich viel mit Standardisierung arbeiten, mit staatlichen Stellen, die das vorschreiben. Und die haben dann aber das Problem, dass es halt eben vom Wähler auch nicht angefragt wird. Ja, wir haben ja gesehen den Untergang der Piratenpartei und auch die großen etablierten Parteien, mit denen ich zur Netzpolitik gesprochen habe, die haben ja auch gesagt, sie sind sich gar nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie mehr als eine 0, irgendwas Prozent ausmacht, diese Netzthemen. Ja, das scheint bei Umfragen auf jeden Fall immer ziemlich weit nach unten. Das kommt darauf an, wen man fragt, unter welchen Bedingungen. Manchmal ist es ganz oben, wo dann alle sagen, um Gottes Willen, meine Daten. Und wenn man dann fragt, was meinen sie denn damit und was wollen, dann kommt so, ja, eigentlich weiß ich es auch gar nicht so genau, und dann wird es wieder nach ganz unten geschoben. Ja. Also es scheint auf jeden Fall nicht so eine Sorge zu sein, wo man seine Grundüberzeugungen für ändert oder wo man mehr als ein paar Euro pro Monat dafür ausgeben will.
Dr. Sandro Geiken im Interview mit dem Medienmagazin. Und jetzt blicken wir wieder ein bisschen in die Zukunft. 26. Juni 2014.
Nur, dass ich Sie richtig verstehe. Sie wollen also fantastischen Rock und eine exzellente Live-Show? Von einer Band, die seit 20 Jahren im Geschäft ist und unverändert gut? Und dann noch mit einem neuen Album? Für Sie habe ich genau zwei Worte. Pearl Jam. Live und Open Air. Am 26. Juni in der Wuhlheide. Mehr Infos auf radio1.de. Pearl Jam mit ihrem neuen Album Lightning Bolt. Radio 1 für alle, die alles wollen und natürlich nur Verwachsene.
Sie hören Radio 1 mit dem Medienmagazin, und wir müssen und wir wollen ja auch als öffentlich-rechtlicher Sender auf die Kollegen der kommerziellen Konkurrenz gucken, die sich ja jetzt in diesen Tagen immer noch feiern. 30 Jahre ihres Mediums, nämlich Privatfernsehen. Und das heißt aber auch 30 Jahre Privatfernsehnachrichten. Gestern Abend hat sich beispielsweise das RTL-Nachtjournal selbst gefeiert, mit ein paar Tagen Abstand zur großen Sause des Senders. Das Nachtjournal ist seit 2 Jahrzehnten auf dem Schirm. Ich kann mich selber erinnern, dass da auch viel gelacht wurde am Anfang und dass man sich so komische Bälle, also Wortbälle hin und her warf. Wo stehen Sie heute? Was können Sie? Darüber rede ich jetzt mit Daniel Buß, der uns erst einmal ein paar Ausschnitte mitgebracht hat. Daniel, was hören wir jetzt?
Anjus bei RTL, so wie Sie sind.
Sein letzter Wunsch?
Nee, das waren Sie nicht. Da bin ich jetzt irgendwie verrutscht. Kleiner Augenblick. Alles gut. Moment. Oh. Vielleicht erklärst du trotzdem nochmal, was wir da hören, indem ich hier die Samples suche.
Naja, ein kleiner Ausschnitt. RTL aktuell und Nachtjournal. Vor allen Dingen die bunten Themen.
Ach so, das war ja doch. Ich war voreilig.
Sein letzter Wunsch? Noch einmal Weihnachten feiern. Weil aber unsicher ist, ob Devin bis dahin am Leben ist, entschlossen sich die Einwohner des Ortes kurzerhand das Fest vorzuverlegen.
Im US-Bundesstaat Wisconsin hat sich die Polizei mit einem Falschfahrer eine riskante Verfolgungsjagd geliefert und per Onboard-Kamera aufgezeichnet.
Ein Flugzeug stürzt auf dem Flughafen von San Francisco ab. Ein 16-jähriger Teenager aus China überlebt zunächst. Was für ein Glück. Aber dann wird Ye Meng Huan von Einsatzfahrzeugen auf dem Rollfeld überfahren, das Mädchen stirbt. Bilder aus der Helmkamera eines Feuerwehrmannes, die jetzt veröffentlicht wurden, zeigen, was dem Mädchen zum Verhängnis wurde.
In dieser Zahnarztpraxis gibt's Horror auf Krankenschein. Grusel und Grauen, Aubacke, selbst bei Frau Dr. Sonnenschein im Behandlungszimmer.
Ja, ich war ein bisschen irritiert, weil Peter Klöppel, der am Anfang dieses Meldungsblocks zu hören war, dann auch nochmal seriös von dir interviewt wurde. Aber das war natürlich eine sehr, sehr, sehr bunte Mischung der Meldungen.
Ja, und natürlich eine total unfaire Auswahl von mir, die ich da getroffen habe. Denn bei den Privaten geht es inzwischen tatsächlich mitunter ziemlich seriös zu. Vor den wirklich wichtigen Themen drückt sich da jedenfalls schon lange niemand mehr. Nur die Hürden für harte Politik, sagen wir mal, die liegen hier ein ganzes Stück höher als etwa bei der Tagesschau in die Sendung muss eben auch das Bunte, das Kuriose, das Skandalöse.
Oder Sex and Crime?
Nein, das gehört dazu und funktioniert ja auch. Hören wir mal Peter Klöppel, jetzt hören wir ihn tatsächlich, nicht nur Anchorman, sondern auch Chefredakteur von RTL schon seit Jahren, zu seiner Philosophie.
Weil das auch Teil unserer Welt ist, weil wir auch über Themen berichten, die wir ja auch in vielen Tageszeitungen finden, die dort vielleicht nicht auf der ersten, aber dann vielleicht auf der Panorama oder auf der vermischten Seite vorkommen und die Menschen mit genauso großem Interesse lesen, möglicherweise sogar mit größerem Interesse, als die Meldungen über den 25. Ansatz in einer Arbeitsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen, das Thema Maut zu lösen. Das ist auch wichtig, das kommt bei uns auch vor, wenn es tatsächlich ein Ergebnis gibt. Aber wie gesagt, die Welt besteht aus mehr Themen.
Ja, da haben dann möglicherweise auch beide Systeme was davon, kann man das so sagen, öffentlich-rechtliche, private, wenn man sich mal vorstellt, also wann habe ich die ersten Fernsehnachrichten gesehen, das muss schon tatsächlich mit der Erfindung des ZDF gewesen sein. Ich glaube, die waren damals trockener als heute, oder?
In jedem Fall. Also vor allen Dingen, weil RTL aktuell ja quasi eine Viertelstunde vor der 19 Uhr Heute-Sendung, der Heute-Sendung richtig zu schaffen macht. Bis vor kurzem, bis vor einem Jahr, hatte RTL bei der Quote sogar die Nasenlänge vorn. Und ich sag mal, da befruchten sich die Systeme natürlich, weil dann doch die, die zurückliegen, sich von den Marktführern etwas abschauen. In dem Fall eben das Bunte. Aber es gibt nach wie vor mit großem Erfolg, zum Glück, muss man natürlich sagen, die, die sich verweigern diesem Trend, die Tagesschau. Seit 60 Jahren eine Sendung für Zuschauer mit, naja, sagen wir mal, einem Politikfetisch.
Aber die sich doch, wenn ich das richtig verstehe, sich die Aufgabe selbst gestellt hat, den Tag zusammenzufassen, der ja nicht nur aus Hardcore besteht.
Ja, das tut er. Und das ist auch das Versprechen zumindest von Kai Gnifke, dem Chefredakteur.
Tagesschau-Zuschauer sollen am nächsten Tag in der Mittagspause auf dem Weg zur Arbeit nicht die Einzigen sein, die nicht wissen, worüber alle anderen sprechen. Deshalb finden Themen von herausragendem Gesprächswert dann auch Eingang in unsere Sendung. Beispiel, dass drei Frauen über Jahrzehnte gefangen gehalten worden sind in London. Das haben wir gemacht, aber das machen wir dann am Ende der Sendung. Wir machen es ganz klein und wir machen es furchtbar unemotional.
Das finde ich interessant, das mit dem herausragenden Gesprächswert, das ist aber doch eigentlich, wie will man das rauskriegen? Das ist noch eine ziemlich schwammige Sache. Ich erinnere mich beispielsweise, war das ein herausragender Gesprächswert, als Daniel Kübelböck mal Thema der 20 Uhr war mit dem Gurkenlaster irgendwie?
Ja, das sorgte auch in der Redaktion für ziemliche Turbulenzen. Darüber wurde ja auch draußen berichtet. Also sowas wurde dann letztlich durchgestochen, weil da nicht jeder Fan von war. Der Chef aber, den ich befragt habe, der findet es immer noch gut.
Die Tatsache, dass Sie mir nach 9 Jahren diese Frage stellen, zeigt, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Denn die Menschen in Deutschland werden sich an nicht einen einzigen Gewinner von DSDS erinnern können. Aber sie erinnern sich alle an Daniel Kübelböck, der, glaube ich, damals Vierter oder Fünfter wurde. Weil dieser Mann war tatsächlich das Symbol für ein zeitgeschichtliches Phänomen, nämlich der Castingshow und des Castingkandidaten. Dies war ein besonderer Fall und dass dieser Mensch verunglückt ist, war eine Nachricht. Ich habe damals persönlich mich dafür eingesetzt, dass wir das machen. Kübelböck war bei uns eine kurze Notiz am Ende der Sendung. Ich weiß, dass kommerzielle Nachrichtenkanäle die Pressekonferenz der Klinikärzte damals live übertragen haben. Da haben wir noch ganz, ganz viel Raum, um uns von denen zu unterscheiden.
Ich glaube, der wurde Platz 3 oder so, aber ist ja auch egal. Also zumindest hört sich das jetzt von Dr. Kai Gnifke dann doch an wie eine wissenschaftliche Abhandlung, oder?
Ja, das zeigt ja letztlich, wie schwer sich die Tagesschau damit tut, diese Gratwanderung zu bewältigen. Also zwischen der Tradition und der Moderne, zwischen den seriösen Hardcore-Nachrichten, Politik und eben dem Bunten, das auch für Gesprächsstoff sorgt und Kantinengespräch letztlich ist. Und da hat es einen Peter Klöppel mit seinen Nachrichten bei RTL natürlich viel einfacher. Der sendet einfach, was für Gesprächsstoff sorgt. Ob das dann wirklich relevant ist, ist egal.
Aber er setzt, zumindest in meiner Beobachtung, ARD und ZDF mit seinem Modell ja gehörig unter Druck. Es wird ja auch nach außen so hin kommuniziert, dass angeblich RTL aktuell die jüngeren Zuschauer habe. Oder nehmen wir nur das Nachtjournal, als das vor 20 Jahren an den Start ging. Immer um Mitternacht mit dieser schönen festen Zeit ärgerten die sich bei den Tagesthemen, dass sie immer mit ihrer Sendezeit mal da und mal da erschienen. Und es dauerte nur, also dann doch schon einige Monate, bis heute Nacht und das Nachtmagazin folgten. Also da kann man doch sagen, war es dann doch gut, dass Heiner Bremer da wie angetackert und sehr seriös und vom Teleprompter ablesenderweise dort uns die Welt erklärte, ziemlich öffentlich-rechtlich, wie ich fand.
Ja, wie gesagt, da schauen sich beide Systeme auch viel voneinander ab und wie du schon gesagt hast, also AD und ZDF haben sich dann auch die Spätnachrichten als Magazinform und nicht nur vorgelesene Nachrichten abgeschaut und das Nachtjournal versteht sich aber tatsächlich eher als Konkurrenz zu heute Journal und Tagesthemen, man will zum großen Club gehören. Ich finde das Nachtjournal tatsächlich immer wieder einen Blick wert, das ist nicht bloß irgendeine billige Zusammenfassung des Tages, also auf Effizienz getrimmte Nachrichten, sondern teilweise tatsächlich mit aufwendigen Reportagen, bestückt auch von Auslandskorrespondenten, manches sicher platt und erwartbar, einiges aber durchaus überraschend.
Aber auch Boulevard.
Ja, gehört dazu, das ist eben die DNA von RTL und nicht zuletzt gehört dazu auch eine kräftige Haltung statt distanzierter Information. Also gerade später am Abend, ich habe Heiner Bremer gefragt, wie er das damals gemacht hat.
Erstens bin ich nicht sicher, dass insbesondere Nachtjournal-Zuschauer wirklich schon immer alles gesehen haben. Zweitens mal, wenn sie es denn gesehen haben, kommt es darauf an, dass es anders erzählt wird, lebendiger erzählt wird, frecher erzählt wird, kecker erzählt wird, mit einer ganz anderen Bildersprache und mit mehr Meinungsfreudigkeit. Und dann können sie auch diese Zuschauer nochmal gewinnen, weil sie sagen, hey, wie erzählen die mir das denn? Mensch, muss ich ja mal noch hinhören.
30 Jahre Fernsehnachrichten im kommerziellen Fernsehen. Vielen Dank, Daniel Buß. Und jetzt entschleunigen wir uns ein bisschen, hören Sting mit seiner Wintermusik, die sehr auf Gemütlichkeit und Entspannung gebürstet ist.
Bewusstseinserweiternd oder stressfördernd, so oder so die Vernetzung unserer Biologie, unserer Körper hat Konsequenzen. Auch für die Reflexion darüber. Das geschieht zum Beispiel am Slow Media Institut in Bonn. Gründungsmitglied ist Sabria David. Sie ist uns jetzt technisch zugeschaltet. Ein Hallo nach Bonn.
Ein Hallo nach Brandenburg.
Wieso ist Slow, also langsam, in Ihrem Institutnamen vorhanden und nicht vielleicht offline oder back to the roots?
Weil es ja gar nicht um offline oder back to the roots geht im Prinzip, sondern es geht darum, die Schnelligkeit und die Verknüpfungsfähigkeit sinnvoll und bewusst zu nutzen.
Machen Sie vielleicht ein Beispiel.
Wenn Sie zum Beispiel eine Eisenbahn sehen und die Eisenbahn möchte möglichst schnell von A nach B kommen, wobei A eine Stadt ist, B eine andere und dazwischen liegen andere Haltestellen, dann können Sie gar nicht sagen, dass die maximale Geschwindigkeit auf allen Strecken die schnellste Möglichkeit ist, um von A nach B zu kommen, sondern was Sie bedenken müssen, ist die richtige Taktung. Sie müssen bedenken, dass die Geschwindigkeit nicht höher ist als die Bremsfähigkeit und Sie müssen ja in den Haltestellen dazwischen auch abbremsen. Ja, es hat ja keinen Zweck, wenn Sie zwischen der einen Haltestelle und der anderen möglichst schnell fahren, wenn Sie dann nachher sowieso am Bahnhof wieder halten müssen. Darum geht es eigentlich um die intelligente Nutzung von Geschwindigkeit, also nicht die Geschwindigkeit als Selbstzweck, wie zwischen zwei roten Ampeln zum Beispiel. Da können Sie zwar Gas geben, das nützt Ihnen aber nichts.
Aber das kann man ja bei den Medien nicht koordinieren. Medien sind unabhängig, sie haben ihren eigenen Rhythmus und sie versuchen zu erspüren, wie wir ticken. Also wir selbst haben ja unterschiedliche Bedürfnisse.
Ja, das Wichtige ist, dass man im Umgang mit der Technik als Mensch die Hoheit behält. Also dass klar ist, dass die Technik großartig ist, dass sie aber dazu da ist, um einem zunutze zu sein und dass nicht die Technik das Tempo bestimmt. Und das ist durch diese sehr starke Zunahme an Möglichkeiten, technischen, ist das so, dass die Nutzerrolle sehr stark Verantwortung verlangt. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Technik haben wie die E-Mail, die sicherlich ein Segen ist, aber gleichzeitig auch ein Fluch, wenn Sie die reflexhaft bedienen und jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt, sie direkt beantworten, also wie so ein Ping-Pong-Ball, der kommt, den Sie direkt weiterschmeißen müssen, dann produzieren Sie eine wahnsinnige Medienmenge, die sowohl Sie als auch alle Ihre Empfänger wahnsinnig macht. Und darum geht es, dass einem dann klar ist, dass man selber das entscheidet, wann man was aufnehmen und weiterleiten möchte. Und dieser Aktionismus, der ein bisschen verbreitet ist, der verleitet dazu, diese Taktung automatisch in der menschlichen Reaktion zu beantworten.
Aber ist die technische Taktung nicht ein Reflex darauf, dass wir als Menschen ja in Echtzeit kommunizieren, also wenn wir keine technischen Geräte dazwischen geschaltet haben, dass unsere Gespräche ja auch dann stattfinden, wenn wir es wollen, und zwar zeitgleich, so wie wir jetzt?
Ja, also Sie sprechen da einen wichtigen Kernaspekt des digitalen Wandels an, und zwar die Vermischung von Schriftkultur und mündlicher Kultur. Also was Sie sagen, ist ja, man steht sich gegenüber und man spricht in Echtzeit. Das ist ja eigentlich mündliche Kommunikation. Und mit dem Internet haben wir jetzt eine Schrift, ein Schriftmedium, das aber eigentlich, wie Sie ja schon implizit gesagt haben, nach den Mechanismen der Mündlichkeit funktioniert. Also wir sind auch über ein Schriftmedium derzeit ununterbrochen miteinander verbunden, als würden wir einander gegenüberstehen. Und diese Vermischung von Schriftkommunikation und mündlicher Kommunikation, die führt sehr oft zu so Ungleichgewichten.
Aber ist nicht eher das Problem, dass wir als Menschen unseren eigenen normalen, sinnlichen Kosmos haben und jetzt durch die technische Verlängerung einfach zu viel an Input reinkommt und dass dadurch die Überforderung entsteht und nicht durch die Vermischung von Schrift und Ton und mündlicher und schriftlicher Kultur?
Ja, es kommt dadurch, dass wir eine E-Mail behandeln, als wäre sie ein Brief. Sie ist aber kein Brief. Also wenn Sie jetzt in Unternehmen fragen, dann werden Sie ganz oft hören, dass 80% des E-Mails-Aufkommens oder 60% interne Kommunikation ist. Ja, man fragt sich zu Zeiten des Briefes, war das ja nicht. Also man hat sich ja nicht so viele Briefe geschrieben. Also was ist das für eine Form von Kommunikation, die sich in die E-Mail verlagert? Das ist sehr viel mündliche Kommunikation, die sich in die Schriftform verlagert. Trotzdem bedient man aber die E-Mail so, wie man früher den Brief bedient hat. Also den Brief hat man bedient, wenn der morgens gekommen ist, der Brief, hat man ihn geöffnet, gelesen und bearbeitet und dann hatte man bis zum nächsten Morgen Ruhe. Dadurch kommt es, dass man noch nicht geschafft hat, jetzt in der Nutzung neue Mechanismen zu entwickeln, wie man das wieder filtert.
Und weil sich das offenbar nicht selbst entwickelt, entwickeln Sie etwas?
Ja, auf jeden Fall schauen wir da genau hin und versuchen zu verstehen, was passiert und weshalb es dazu zu diesen Ungleichgewichten kommt. Und man kann schon identifizieren, an welchen Stellen man dann dreht, um das wieder für alle sinnvoll nutzbar zu machen.
Und Sie haben Ihre wichtigsten Kernthesen in so eine Art Manifest gegossen. Können Sie da vielleicht mal die wesentlichsten Punkte für uns beschreiben?
Wir haben das in ein Manifest gegossen. Und zwar, also das eine ist, hatte ich eben schon gesagt, diese Vermischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Dann eine Kultur des Tauschens, Teilens und Austauschens. Das ist etwas, das finden Sie auf ganz vielen Ebenen, also in diesen File-Sharing-Sachen. Das finden Sie aber auch in dieser ganzen Open-Source-Kultur, in dem Wunsch, gemeinsam etwas aufzubauen. Dann haben Sie viel auch im Bereich Automobil. Auch da ist der Wechsel von, verkauft man noch die Ware Auto oder verkauft man nicht eher Mobilität und wie kann man das mit Carsharing-Angeboten machen? Dann ist auch ein sehr wichtiger Aspekt Bindung, Bezug und Kontaktaufnahme. Das ist ja etwas, das digitale Infrastruktur sehr gut ermöglicht. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass soziale Medien so einen sehr starken Erfolg haben, im Gegensatz zu, was man vorher dachte, Second Life. Second Life hat sich ja als Sackgasse herausgestellt, und zwar, weil die Menschen eben nicht sich virtuelle Super-Identitäten verleihen wollen, sondern tatsächlich echt miteinander in Bezug treten. Die wollen wirklich echt sprechen. Also wenn ich zurückdenke, vor 15 Jahren hätte ich niemals gedacht, oder 20, dass das Internet dazu führen würde, dass wir das Problem haben, Menschen daran zu hindern, ihre echten Daten und ihre echten Vorlieben und Bedürfnisse und Wünsche zu sehr zu offenbaren. Ja, darin zeigt sich ja der Wunsch nach Bindung und Kontaktaufnahme, und zwar auch ja relativ authentisch. Ja, und das ist auch der Erfolg der sozialen Medien. Ein wichtiger Aspekt ist auch Diskursivität. Da haben wir auch wieder ein bisschen das Mündliche, also dass in einem Medium wie Twitter zum Beispiel Gespräche stattfinden. Also das Verhältnis von Sender und Empfänger vermischt sich ja. Also es ist nicht mehr so, dass einer eine Nachricht sendet und der andere die nur aufnimmt, sondern die Rollen vermischen sich. durch die digitale Infrastruktur. Dann haben sie auch einen wichtigen Aspekt in der Netzkultur durch Permanent Better bekannt ist, also dass man ein Format oder ein Werk oder eine Sache nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern als etwas, das auf dem Weg hin sich zu verbessern. Also das haben sie auch aus der Open-Source-Kultur, wenn Software entwickelt wird und in der Benutzung mehrerer Entwickler immer weiter verbessert wird. Das haben sie zum Beispiel als Textstruktur auch abgebildet in Wikipedia. Und das sind alles so Veränderungen, die meiner Meinung nach schon vor der Entwicklung der digitalen Technologien da waren als Bedürfnis. Und in dem Moment, wo eine digitale Infrastruktur das ermöglicht, hat das so einen starken Erfolg gehabt. Weil die interessante Frage forscherisch ist ja, was führt dazu, dass eine digitale Infrastruktur so eine wahnsinnige Verbreitung finden kann innerhalb von 10 Jahren? Ja, das ist ja eine interessante Frage. Das muss ja eine Frage beantwortet haben, die schon vorher da war.
Meint das Gründungsmitglied des Bonner Slow Media Instituts, Sabria David. Vielen Dank und ja, genießen Sie jetzt wieder die Ruhe ohne Radio 1.
Ich genieße die Ruhe mit Radio 1 natürlich.
Radio 1.
Und im Podcast Bonus Track, wie versprochen, das 2011er Interview mit dem Cyberwar-Experten Dr. Sandro Geiken. Es entstand, als noch über den Bundestrojaner diskutiert wurde, veröffentlicht im Medienmagazin vom 15. Oktober 2011. Ja, seit einer Woche ist der Bundestrojaner weit oben in der medialen Beachtung. Für die Kurzzusammenfassung, für alle, die dieses Thema ignoriert haben, hier nochmal die Tagesschau.
Gegen die deutschen Sicherheitsbehörden werden Vorwürfe wegen der Online-Überwachung Verdächtiger erhoben. Dem Chaos Computer Club ist nach eigenen Angaben eine solche Spionagesoftware zugespielt worden. Das Programm, so die Computerexperten, verstoße mit seinen Funktionen massiv gegen die Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht für die Online-Überwachung gesetzt hatte. Es sei damit möglich, unbemerkt auf Dateien, Mikrofon, Kamera und Tastatur des ausgespähten Computers zuzugreifen.
Soweit so gut. Für dieses Medienmagazin traf ich mich aber dennoch mit einem Fachmann, der das auch ein bisschen philosophisch und geschichtlich einzuordnen weiß. In einem Berliner Café traf ich mich mit Dr. Sandro Geiken. Er ist Technik- und Sicherheitsforscher an der Freien Universität Berlin. Von Hause aus eigentlich Philosoph und hat sich dann aber mehr so dem technischen Feld zugewandt. Man kann ihn auch als Internetphilosophen bezeichnen und ging mit ihm weit zurück bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Also die Geschichte des Computers ist eng verbunden mit der Geschichte der Spionage. Ja. Maschinentheorie und Turing war Bletchley Park, da war Turing beschäftigt und das war eine Institution der militärischen Nachrichtendienste. Ja. Da ging es um Codeknacken und so weiter. Und das ist natürlich eine Parallelgeschichte sozusagen der Spionage, die immer die Entwicklung des Computers begleitet hat und jetzt natürlich umso mehr. Ja. Also das meiste, was die Nachrichtendienste im Moment an Wissen rausziehen, ist schon ein ganz einfacher OSINT, Open Source Intelligence. Also man guckt einfach ganz normal alles im Netz, was so verfügbar ist, weil ja auch die Leute alles mögliche reinstellen. Und wertet das dann aus. Ja. Und das reicht meistens schon, um ziemlich detaillierte taktische, strategische Analysen zu machen. Aber wenn es nicht reicht, sind die Nachrichtendienste natürlich bei allen voran auch in der Lage, da einzubrechen und dann zu infiltrieren und entsprechende Sachen zu machen. Oder sollten in der Lage sein. Ja. Man weiß nicht, ob sie die Kapazitäten dann auch wirklich haben oder nicht, aber ja, das ist natürlich auch ihre Aufgabe. Ja. Da sehe ich aber auch kein Problem. Das sollen die machen und das ist ja ein Ding. Und wir haben uns ja als Staat, als demokratischer Rechtsstaat darauf geeinigt, dass wir das haben wollen und brauchen. Von daher müssen wir da jetzt auch nicht dran meckern, dass sie dann ihren Job machen, den wir ihnen gegeben haben. Was natürlich viel problematischer ist, sind diese Bereiche Information Operations, die dann halt entweder von Nachrichtendiensten, Abteilungen in Nachrichtendiensten oder von dezidierten militärischen Abteilungen unternommen werden. Denn da geht es ganz klar und knallhart um die massenhafte, teilweise perfide, teilweise recht krude Manipulation von politischem Wissen und Meinen. Und da für diese Einheiten ist das Netz natürlich absolut gefundenes Fressen, ja, wo man da also dann so tun kann, als wäre man ein Terrorist, wo man so tun kann, als wäre man ein linker Aktivist oder ein grüner Aktivist oder was auch immer, in allen Foren mitschreiben kann, in allen Blogs mitschreiben kann, Webseiten betreiben kann, Webmagazine betreiben kann, so tun kann, als wäre man ein wissenschaftliches Institut und Studien raushauen kann und so weiter. Also das nutzen die noch und nöcher. Ja. Und da werden natürlich die Mechanismen der Demokratie sehr nachhaltig und sehr, sehr tiefgründig untergraben. Ja, gerade wenn wir dann sagen, dass das Internet ein wichtiges Medium für unsere politische Meinung geworden ist. Also wir wissen nicht, wie viel im Internet einfach von feindlichen Diensten geschrieben wird, weil die uns gerne amerikafreundlich oder chinafreundlich oder sonst was wie freundlich machen wollen oder vielleicht auch feindlich gegen irgendwas anderes. Das ist einfach in keiner Weise integer und da an der Stelle funktioniert dann Demokratie auch gar nicht mehr. Ja. Also für mich ist die Nutzung des Internets eher ein Problem für die Demokratie als eine neue Option oder ein zusätzlicher, besserer Kanal für Demokratie. Und zwar gerade weil es nicht kontrolliert ist. Ja.
Die Frage Kontrolle bleibt trotzdem, kriegt man das in den Griff?
Na, die Frage ist, was wollen wir denn mit dem Internet machen? Ja, wenn wir das, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir das Internet unkontrolliert lassen. Ja, wenn wir sagen, wir haben dieses Medium, das ist in seiner technischen Struktur so und es ist auch ganz schwierig, Kontrolle überhaupt zu implementieren. Ja, diese ganzen Ideen, die Politiker jetzt haben, Vorratsdatenspeicherung und sowas, das ist völliger Unsinn, weil selbst der dümmste Kleinkriminelle kann eine Vorratsdatenspeicherung umgehen. Ja, das braucht man nicht. Und dann so eine wirklich solide, knallharte Regulierung und Kontrolle, das könnte man sicherlich machen mit erheblichen Kosten und so weiter. Aber auch da wäre es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass die findigeren Kriminellen, und das sind ja in der Regel auch die Gefährlichen, sowieso ihren Weg drumherum finden und die Nachrichtendienste und PR-Institute ohnehin, sodass also die Kontrolle, wie das halt sehr oft so ist bei diesen Überwachungsmaßnahmen, letztlich dann nur auf eine Kontrolle der Unschuldigen und hinausläuft. Und das braucht man natürlich nicht. Das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht. Dafür haben wir auch die Unschuldsvermutung. Von daher können wir sagen, Kontrolle im Internet ist nicht funktional herzuleiten, auch wenn sich das viele wünschen. Kontrolle im Internet ist auch von sehr vielen Gruppen in der Gesellschaft nicht gewünscht. Wie viele das sind, wissen wir nicht, weil wir keine richtigen Umfragen dazu hatten. Also nichts Repräsentatives, sind bis jetzt immer nur Lobbygruppen, die sich dazu geäußert haben. Aber so oder so scheint das ein schwieriges Thema zu sein, also könnten wir es auch einfach lassen. Und dann müssen wir aber ganz dringend darauf hinweisen und unglaublich dafür sensibilisieren, dass das Internet nun mal kein zuverlässiges Medium für politische Bildung ist. Ja, und für überhaupt politische Aktivitäten und Debatten. Und das ist also was, wo man dann vielleicht mit Awareness, Sensibilisierungskampagnen arbeiten müsste oder sowas. Und wo man dann sicherlich in einigen Bereichen auch überlegen muss, ob man entsprechende Regulative einbaut. Also so ein Szenario zum Beispiel ist für Informationskriegsführung, ist, dass man dann in Staaten, wo es sowieso die politische Lage nicht so stabil ist, dass man dann mal diese hohe Geschwindigkeit der Nachrichtenverbreitung in sozialen Medien dazu nutzt, um mal als Agent Provokateur mal an so einen richtigen Konflikt zu agitieren. Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn wieder Streit ist, Ärger ist in den Banlieues und ich mache dann so ein verwackeltes Video, wie Polizisten Jugendliche zu Tode knüppeln, im richtigen Zeitpunkt, ja, kombiniert vielleicht doch mit so zwei Leuten in der Straße, die dann ein Auto anzünden oder sowas aus meiner Truppe. Dann habe ich für relativ kleines Geld große politische Unruhen in Frankreich gestiftet.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, vielleicht ist es eine naive Frage, gibt es doch aber Regeln für Nachrichtendienste und das Schüren von Konflikten gehört ja nun eher nicht dazu, aber auch nicht das Eindringen in Laptops und Computern auf die Art und Weise, wie sie jetzt durch den Chaos Computer Club zumindest dokumentiert wurden.
Also jeder Nachrichtendienst hat seine eigenen Regeln. Ja. Das muss man einmal sehen, der US-Nachrichtendienst hat andere Regeln als der deutsche und der US-Nachrichtendienst kann aber trotzdem auf das deutsche Internet zugreifen. Ja. Also von daher, würde ich sagen, sind die Deutschen noch sehr moderat im Verhältnis zu dem, was andere Länder so machen und können.
Gut, es gibt amerikanische Spielregeln offenbar, aber es gibt auch deutsche und die sind ja hier offenbar verletzt worden. Es gibt keine total Online-Durchsuchungsfreiheit, sondern es gibt so eine Light-Variante, womit man Skype-Telefonate abhören kann. Die Strafprozessordnung ist da überhaupt nicht für ausgelegt.
Falsch. Das ist vom Chaos Computer Club falsch ausgelegt worden. Ja, ich habe da ein Handelsblatt was dazu geschrieben. Also da waren einige Sachen waren komplett falsch und auch rechtswidrig, ja, diese Umleitung über die USA. Und die schlechte Verschlüsselung. Aber dass man da jetzt so ein Werkzeug gebaut hat, das quasi Vorlauf gegeben hat für eine riesen Überwachungskram, das ist einfach Quatsch gewesen. Ja, das haben die sich so sehr zurechtgebogen.
Die Software kann nicht nachladen?
Na klar kann die nachladen, aber jede Software kann nachladen. Ich muss doch, wenn ich irgendwie einen Rechner infiltriere und wenn ich nur Skype mir ansehen will, dann muss ich da einbrechen. Ja, und wenn ich einmal eingebrochen bin, ist genauso wie meine Hausdurchsuchung, kann ich danach alles Mögliche machen, wenn ich drin bin. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich auch alles Mögliche tue. Ich brauche notwendig, Angriffe sind immer mehrstufig auf solche Systeme, und ich brauche notwendig erstmal einen Einbruch.
Also ist das jetzt ein kleiner Fisch, den wir gerade so gesehen haben? Ist das ein,
Das war ein kleiner Fisch, das war ein bisschen Inkompetenz und viel Aufregung und auch sehr viel Propaganda von den Aktivisten, die da hinterhergeschoben wurde. Also war jetzt ein bisschen daneben aus meiner Perspektive.
Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass mehr Drogen und andere Verbrecher gesucht werden mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, nämlich dem Einbruch und nicht über andere Mittel, und dass Terroristen ganz unten sind in der Bekämpfung?
Das ist eine andere Frage. Ja, die Frage bei dem Bundestrojaner ist jetzt, ob das ein Werkzeug war, das dazu gebaut war, eine allumfassende Computerüberwachung zu machen. Das sehe ich in den Anlagen nicht. Die Frage, ob das Werkzeug, das den Strafverfolgungsbehörden in die Hand gegeben wird, auch proportional und rechtsgemäß genutzt wird, ist eine andere Frage. Und da sehe ich jetzt aber rein aus der technischen Struktur des Bundestrojaners keine Indizien. Ja, da müsste man halt an anderen Stellen nachsehen, wo wird denn was mit welchen Werkzeugen ermittelt. Ich weiß nicht, ob das jemand macht. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber das wäre natürlich dann die andere Frage, die man da stellen müsste.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungsgeräte.